Moin und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Ein Court, dem deutschen Basketball-Podcast. Mein Name ist Tobi und mit mir in der Leitung ist der gute God of Dank, Tim.
Moin, Mahlzeit, bienvenidos.
Ja, lange, lange ist es her. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich die Begrüßung tatsächlich noch auf der Reihe kriege. Hab's auch nicht vorab geübt, aber ich denke, das ging doch noch ganz smooth über die Lippen. Und ja, deswegen wir jetzt schon wieder länger nichts von uns hören lassen haben, darüber wollen wir gleich auf jeden Fall auch erstmal sprechen. Aber vorab natürlich die Frage an dich, Tim, wie geht's dir? Und natürlich auch noch die Aufgabe, das Rätsel zu lösen.
Ja, als am anderen. Also mir geht's auf jeden Fall erstmal gut. Habe jetzt auch diese Woche das erste Mal Urlaub dieses Jahr. Verbringe das zwar jetzt mehr mit Staycation als Vacation, aber ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ist auch mal ganz nett, wenn du mal eine Woche einfach Pause hast. Von daher, ja, tut das gerade ganz gut. Und dementsprechend geht es mir auch. Und zu dem Rätsel, hast du gesagt, God of Dank, ne?
Richtig.
Ich bin mir da gar nicht sicher, ob das ein Name ist, den mehrere Leute schon mal hatten, aber ich verbinde den tatsächlich mit Malik Monk.
Und das ist komplett richtig.
Jawohl. Ja, siehst du, das also geht auch das, noch. Auch nicht verkehrt.
Ja, stark. Also das ist richtig stark, weil das hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm gehabt.
Doch, das hatte ich tatsächlich, weil ich bin da vor ein paar Jahren auch mal zufällig drüber gestolpert, auch bei BKRF. Und da ich gedacht, hey, warte mal, Malik Monk ist doch eigentlich eher so ein Dreier-Shooter. Warum heißt er God of Dank? Aber mittlerweile hat er auch mal ein paar krasse Dunks gezogen in der NBA. Deswegen ist ja, er auch dann hängen geblieben. Also.
Ja, also Bounce hat der Junge auf jeden Fall, aber dass er jetzt da so prädestiniert wird für diesen Nickname, hat mich dann doch ein bisschen gewundert, weil, keine Ahnung, so meistens passiert, dass er dann irgendwie eher oder kommt von irgendwelchen krassen Memorable Moments, so irgendwie beim Dunk-Contest oder vielleicht, dass man es irgendwie in den Playoffs oder so mal was Krasses gemacht hat, aber da habe ich jetzt zumindest nicht so diesen einen Dunk oder so von Malik Monk auf dem Schirm, aber vielleicht haben die Zuhörer, sind da ja besser bewandert oder so. Also fehlt mir so ein bisschen der Signature-Moment dazu, um diese Connection aufzubauen. Aber dass der Junge natürlich schon einige ordentliche Dinger gestopft hat, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das ist aber auch so ein Ding. Also wie gesagt, ich wusste das bei ihm jetzt tatsächlich. Hätte ich es jetzt nicht gewusst, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geschafft, das so irgendwie herzuleiten. Ich glaube, da hätte mir dann auch so dieser, wie du es gerade schon beschrieben hast, dieser Memorable-Moment gefehlt.
Ja, aber gut, dann ist ja auch gut, dass du das so direkt First Try geschafft hast. Ich hatte jetzt die Auswahl bei ihm zwischen God of Dank oder Lick. Ich weiß nicht, wäre Lick noch einfacher gewesen oder?
Nee, das hätte ich nicht gewusst.
Okay, ja, wäre auch, glaube ich, schwierig gewesen. Aber gut, dann haben wir das Rätsel gelöst und dann können wir jetzt auch erstmal auf deine Aussage einzugehen, ne? Denn du jetzt hier schön im Urlaub, schön in der Staycation, passend. Ja, zum Beginn der Playoffs muss man sagen, wenn man jetzt schon den Beginn des Play-Ins in der NBA dazu zählt. Ja, taktisch clever gelegt, würde ich sagen, oder?
Das war eigentlich gar nicht mal die Absicht, aber ich habe dann nachher auch festgestellt, dass das ja gar nicht mehr so verkehrt ist und man dann auch viel Zeit hat, zumindest jetzt erstmal die Play-Ins zu verfolgen. Also ja, das hätte definitiv schlechter laufen können. Ich meine, so die letzte Woche von der Regular Season, da hast du da ja wahrscheinlich nicht so viel von, wenn die Hälfte der Teams nur noch die Leute schont. Von daher, ja, zum Basketball gucken auf jeden Fall ein ganz ordentlicher Zeitpunkt.
Das denke ich doch auch. Und generell jetzt finde ich auch ein gutes Timing. So, dann hast du es jetzt so ein bisschen ja von den Ostertagen weg, so wo wahrscheinlich viele dann immer so Urlaub haben. Und dann ist ja auch immer dann viel ein bisschen mit Stress verbunden und so, je nachdem, wie man dann während der Feiertage, wenn man da irgendwie weit zur Familie muss oder so, das ist jetzt bei uns beiden jetzt nicht so unbedingt der Fall, aber ist ja bei manchen schon ein bisschen krasser. Und dann so, ja, passend zur Regular Season zum Ende da, ist, denke ich, ein ganz guter Zeitpunkt. Aber ich glaube, jetzt sind wir den Leuten eine gewisse Erklärung schuldig, Tim. Ich gucke gerade mal nach, wann unsere letzte Episode rauskam. Es war im November 2023. Wieso sind wir seitdem nicht dazu gekommen, neuen Content zu produzieren?
Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen schockiert, dass es dieses Jahr noch gar keine Folge gab. Das hatte ich ehrlicherweise nicht auf dem Schirm.
Ja, Happy New Year an der Stelle.
Ja, stimmt. Happy New Year, auf jeden Fall. Das ist später als nie. Es ist ein Problem, was sich bei uns jetzt auch schon, ja, wenn ich sage, des Längeren durchzieht, ist es ja auch schon maßlos untertrieben eigentlich. Aber
ja,
macht der Gewohnheit eben der Zeitfaktor immer nicht so ganz zu unterschätzen. Und wenn Zeit da ist, dann hast du ja eben auch noch so die nächste Hürde, Es muss sich bei uns beiden überschneiden und da wird es halt dann auch nicht einfacher. Also von daher, ja, wird da, denke ich, auch mal eine dicke Entschuldigung fällig an der Stelle, dass da nichts gekommen ist, vor allem an die Leute, die da sehnsüchtig schon drauf gewartet haben.
Ja, das auf jeden Fall an der Stelle fettes Sorry. Ist auch definitiv keine Selbstverständlichkeit, wenn sich jetzt Leute diese Episode immer noch reinziehen, nachdem wir jetzt wirklich monatelang inaktiv waren. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es gibt halt auch Gründe dafür. Und ja, natürlich wollen wir das Hobby soweit weiterführen. Und deswegen sitzen wir jetzt hier auch wieder zum ja, Start der Playoffs und wollen da mit euch so ein bisschen drüber sprechen. Und genau. Deswegen würde ich sagen, erzähle ich den Leuten jetzt schon mal soweit, was wir jetzt vorhaben an dieser Stelle.
Ja, mach das gerne.
Okay, denn wir wollen ja jetzt eine gewisse Awardshow machen in einem anderen Rahmen wie bisher. Das haben wir ja sonst immer so gemacht. Also dieses Format hatten wir ja schon regelmäßiger. Dann haben wir immer so drei Kandidaten mitgebracht, zwischen denen wir uns entschieden haben. Und das wollen wir jetzt dieses Jahr etwas ja, kompakter gestalten, indem wir immer nur ja, unseren Gewinner quasi benennen und da vielleicht dann gegebenenfalls, falls es Abweichungen gibt, drüber diskutieren oder halt unseren Kandidatenkreis, so falls es irgendwie enger war, da noch ein bisschen drüber diskutieren. Aber genau, das sind jetzt erstmal so die Dinge, die wir jetzt erstmal ja, als leichten Einstieg wieder gewählt haben, um überhaupt erstmal ein bisschen reinzukommen. Deswegen keine Ahnung, wie lange jetzt die Episode wird. Da es natürlich bestimmt Sachen gibt, wo wir uns schnell einig sein werden, bei anderen wieder nicht. Und deswegen einfach mal gucken, lassen wir mal auf uns zukommen. Und dann eigentlich ganz schlimm jetzt hier schon große Versprechungen zu machen. Aber der Plan ist, dass wir dann sogar noch zeitnah eine weitere Episode passend zu den Playoff-Previews machen, nachdem dann jetzt die Play-In-Spiele gelaufen sind. Denn Stand jetzt der Aufnahme starten die Play-Ins in der kommenden Nacht. Und ja, wir haben uns gedacht, ja, dann müssten wir noch ein bisschen mit den Playoff-Previews warten, da wir schon gerne das feste Matchup sowohl im Westen als auch im Osten gerne ja, vorab zu besprechen hätten.
Ja, genau. Das erstmal soweit der Fahrplan. Ja, du sagst es, Versprechungen machen ist natürlich jetzt auch ein bisschen merkwürdig nach dem, was wir in den letzten Minuten da erzählt haben. Aber ja, ist ja nicht auch wichtig, dass wir schon mal erwähnen, dass wir auf jeden Fall da jetzt einen Plan haben, wie wir auch weitermachen wollen. Und ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt mit der Awardshow beginnen, oder? So noch was vorweg?
Ja, vielleicht nochmal so einen kurzen Umriss jetzt für die Leute, die sich vielleicht wundern, warum wir so lange jetzt weg waren. Ich meine, wir haben ja trotzdem beide die NBA weiterhin verfolgt, deswegen nehmen wir jetzt auch den Podcast auf. Ich tatsächlich deutlich weniger, als ich es eigentlich ja, vorgehabt hätte. Aber was war denn jetzt für dich so seit der letzten Aufnahme? Was waren für dich so die übergreifenden Themen oder so, wo du jetzt sagen würdest, ey, das war jetzt so für mich so das Ding, da würde ich jetzt gerne noch in NBA-Bezug so kurz drüber quatschen oder so. Gab es da irgendwelche Highlights oder würdest du sagen, ja, war eine Regular Season wie jeder andere.
Naja, also die Regular Season hat ja eigentlich immer so die Eigenschaft, dass da ständig sehr viele Dinge passieren. Ich muss jetzt gerade auch mal so überlegen, was so die Sachen waren, die jetzt am meisten hängen geblieben sind. Wir hatten ja, glaube ich, jetzt in dieser Regular Season zwei 70-Punkte-Spiele, die mir jetzt spontan einfallen würden. Einmal Luka, einmal Embiid. Das ist natürlich schon sehr ungewöhnlich, dass man zwei davon hat, aber wahrscheinlich wird das in den nächsten Jahren auch des Öfteren mal vorkommen. Da zeigt die Entwicklung ja auf jeden Fall auch hin. Was mir sonst noch hängen geblieben ist, sind die 40.000 Punkte von LeBron vor mittlerweile wahrscheinlich auch schon wieder ein paar Monaten. Ist ja auch nicht gestern gewesen. Ja, und sonst hast du natürlich auch etliche kleinere Storys da irgendwo am Rand, die dann immer wieder mal ablaufen. Da jetzt die alle aufzuzählen, wahrscheinlich auch Quatsch. Aber da ist jetzt auch ehrlicherweise spontan keine bei mir im Kopf, die jetzt so dermaßen hängen geblieben ist. Aber wahrscheinlich vergesse ich da gerade auch irgendwas, weiß nicht. Hast du da irgendwie was sehr Prägendes?
Ja, jetzt auch nicht unbedingt. Also natürlich wird es unzählige Highlights geben. Also ich glaube, die NBA haut ja jetzt auch jedes Mal zum Ende der Regular Season so ein Best of 3 Hours of the NBA Season. Und ja, da wird man natürlich jetzt genug Momente finden, die man ja sich dazu angucken kann. Aber ich würde generell sagen, ich fand, das war eine sehr angenehme Season, aber auch einfach als Betrachter, weil du wenig Störgeräusche drumherum hattest. Also es lief eigentlich alles ziemlich reibungslos ab. Du hattest keine größeren Skandale, sage ich mal. Es gab so dann mit diesen diese Nummer da mit Jonte Porter oder so,
Ja,
wo
müssen wir
der
auch dran
auch
denken, ja.
Ja, das waren jetzt, ne, aber halt dann eher so von kleineren Namen und auch rein verletzungstechnisch war das, denke ich, sehr angenehm. Natürlich hast du die Embiid-Verletzung, die doof war, gerade weil er da natürlich ja, auf jeden Fall eine gute Chance hatte, seinen MVP-Titel zu verteidigen, hat dann ja mehr als die Hälfte der Regular Season verpasst. Das war natürlich bitter, aber ja, also ich denke, im Großen und Ganzen sind die anderen Teams gut durchgekommen und deswegen war es dann einfach auch spannend zu sehen, wie eng da die Competition war. Gerade jetzt natürlich, als es auf die Playoffs zuging, da waren es ja, gerade im Westen war es ja mega umkämpft. Im Osten war es auch knapp, aber nicht ganz auf dem Niveau wie im Westen. Aber trotzdem fand ich, war das eine sehr angenehme Regular Season einfach, ja, so als Betrachter.
Ja, das ist ein guter Punkt, ja, das stimmt. Also so die richtigen Negativschlagzeilen gab es so in dem Ausmaß wahrscheinlich auch so wenig wie kaum in den letzten Jahren. Aber du hast jetzt nicht irgendwelche wilden Kyrie Irving-Geschichten oder so, die man ja des Öfteren immer mal wieder hatte oder sowas, ne? Ja, von daher ist das auf jeden Fall ein guter Punkt, den du sagst. Und was mir jetzt gerade auch noch einfällt, das ist jetzt ja keine so extrem traurige Nachricht, aber trotzdem eine, die ja irgendwie doch ein bisschen wehtut. Das ist jetzt auch vor einer halben Stunde oder so erst passiert. Ich weiß nicht, hast du schon mitgekriegt, dass Blake Griffin offiziell seine Karriere beendet hat?
Tatsächlich nicht. Also Newstop hier im
Ja,
Pod.
das hat er jetzt irgendwann, weiß ich nicht, eine Viertelstunde vor unserem Aufnahmebeginn oder so bekannt gegeben. Eigentlich auch nicht wirklich verwunderlich, wenn du überlegst, dass er jetzt ja auch die gesamte Saison noch bei keinem Team unter Vertrag stand und er auch schon des Öfteren mal angedeutet hat, dass er jetzt eigentlich so ganz zufrieden ist mit seiner derzeitigen Situation. Aber ja, so gerade ich auch als jemand, der zu seiner Anfangszeit als NBA-Fan doch auch immer die Blake Griffin Highlights bei den Clippers genossen hat. Ja, die Lob City-Ära, die da sehr hängen geblieben ist. Ja, oder auch dann die Zeit danach bei den Pistons nach seinen ganzen OPs, wo er dann auf einmal zum Stretch-Fünfer sich entwickelt hat, der einfach extrem gut von draußen geschossen hat. Auch eine sehr, sehr wilde Transition, wo ich auch mal gedacht habe, wie geil wäre das eigentlich gewesen, hätte er das mal verbinden können. So diese extreme Athletik aus der Clippers-Zeit und das geile Shooting aus der Pistons-Zeit und wäre halt wirklich maximal brutal gewesen. Aber ja, sollte halt leider nicht sein, ne?
Ja, das stimmt, aber auf jeden Fall ein guter Punkt, den du ansprichst. Also Blake Griffin ist definitiv auch so ein Name, über den man dann vielleicht mal in einem anderen Format oder so ausführlich zu quatschen kann. Ja, schade, dass er das jetzt beendet hat, denn er war jetzt auch so ein Kandidat, wo ich mir so gedacht hätte, vielleicht zaubert den jetzt vielleicht doch noch irgendein Team so kurzfristig aus dem Hut. Aber ich glaube, es war auch, wer war das denn nochmal? Ich glaube, es war Peyton Pritchard, der in einem Podcast gesagt hat, dass ja viele von den Celtics Blake überreden wollten, nochmal jetzt eine Saison dran zu hängen, nachdem er ja die letzte Saison auch schon bei den Celtics verbracht hatte. Aber er so ein bisschen auch gesagt hätte, nee, er ist fein damit, so jetzt. Also, dass er quasi sich schon so ein bisschen das Ganze abgehakt hatte. Und dann ist das ja, denke ich, jetzt auch nur folgerichtig, dass er da jetzt einen gesamten Schlussstrich unter seiner Karriere zieht.
Ja, denke ich nämlich auch. Also, ne, wie gesagt, so völlig überrascht hat es mich jetzt nicht. Der Zeitpunkt ist vielleicht ein bisschen komisch, das jetzt so direkt so Playoff-Team zu machen, aber ja, im Endeffekt ist der Zeitpunkt ja auch nicht sonderlich wichtig. Ich meine, er hat ja sowieso schon nicht mehr aktiv gespielt seit längerer Zeit. Ist eigentlich egal.
Ja, genau. Aber Chapeau auf jeden Fall an Blake Griffin. Ich denke, trotz der vielen Verletzungen eine mehr als solide Karriere hingelegt. Natürlich, großes What-If, was wäre passiert, wenn er halt fit geblieben wäre von vornherein. Aber gut, da kann man an anderer Stelle nochmal drüber quatschen. Und ja, dann würde ich sagen, was natürlich ein Highlight auch war innerhalb dieser NBA-Saison, war, dass wir beide ein Podcast-internes NBA Fantasy Finale bestritten haben in der Airball Liga. Das war auch noch ein cooler Moment, muss ich sagen, was jetzt nicht direkt mit Geschehen in der NBA auf dem Court zu tun hatte, aber halt so dieser, ja, dieses Battle, was sich dann über die gesamte Regular Season gezogen hat und dass wir vorab ja auch das Ziel hatten, wir wollen dabei ins Finale kommen, das war auf jeden Fall auch ein gewisses Highlight für mich, muss ich auch ehrlich sagen. Das hat das Verfolgen der Regular Season auch nochmal cool gemacht. Das habe ich ja letzte Saison auch schon gemacht, gesagt, dass das deutlich cooler ist, wenn man so Fantasy nebenbei noch spielt. Aber da jetzt auch immer im Hinterkopf zu haben, ah, was macht denn Tim wohl so? Das war auf jeden Fall auch ein nices Upgrade, muss ich sagen.
Ja, stimmt, war ja tatsächlich auch meine allererste Fantasy-Season. Und ich finde es zwischendurch eigentlich immer auch so ein bisschen lästig, wenn du jetzt irgendein Spiel guckst, auf was du dich voll gefreut hast, wenn du aber weißt, boah, das ist jetzt irgendein so Spieler, dem würdest du eigentlich jeden Erfolg dieser Welt können, aber du musst ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu gut ist, weil du sonst dein Matchup verlierst. Das ist irgendwie ja manchmal auch ein bisschen anstrengend, aber ja, ich muss trotzdem sagen, an sich war die Fantasy Experience doch auf jeden Fall eine positive, weil wie schon gesagt, dass wir tatsächlich auch direkt unser großes Ziel erreicht haben, beide ins Finale zu kommen, war halt schon eine wirklich coole Nummer. Habe ich auch ehrlich gesagt lange Zeit gar nicht dran geglaubt, weil naja, ich jetzt ja auch nicht die ganze Zeit also ganz vorne mitgemischt habe, fairerweise in der Liga. Anders als bei dir, du warst ja, glaube ich, gefühlt nach ein paar Spieltagen permanent die Eins. Oder fast durchgängig zumindest. Ich muss ja hinten raus ein bisschen aufholen. Hat auch tatsächlich geklappt. Also, ne, wie gesagt, habe ich nicht mehr unbedingt dran geglaubt, aber ja, war dann doch cool, dass es so weit gekommen ist, auch wenn das Finale dann ja leider doch ein bisschen zu deutlich an dich gegangen ist, wie ich finde. Das war ein bisschen schade, dass es nicht so spannend war wie unsere beiden Halbfinals, die ja wirklich richtig krass waren, wenn man mal so drüber nachdenkt, wo wir beide, glaube ich, nur mit einem Punkt Vorsprung gewonnen haben. War das so?
Ja.
Ja, ne? Ja, das hätte ich mir natürlich eher gewünscht, dass wir dann auch nochmal so eine knappe Kiste da ins Finale zaubern, aber ja, mein Gott. Wir wollten unbedingt, dass unser Team wieder den Titel holt. Das hat geklappt. Und von daher, ja, alles erreicht, was wir wollten.
Definitiv. Und ja, dann würde ich sagen, wäre es in erster Linie. Wobei, einen Punkt wollte ich jetzt noch ansprechen, weil das habe ich dann heute Morgen viel verfolgt. Ich weiß gar nicht, inwieweit du das dann mitbekommen hattest, dass ja jetzt auch der Draft in der WNBA stattgefunden hat und da natürlich ein großer Name, der da so ziemlich alles überschieden hat mit Caitlin Clark, die ja eine absolute College-Legende geworden ist jetzt während ihrer Zeit bei Iowa, dass die jetzt ja ihren Weg in die WNBA gefunden hat, natürlich als First Overall Pick und jetzt zu den Indiana Fever geht, ist auf jeden Fall auch was mich richtig freut und ich denke, das werde ich dann auch noch in der kommenden Saison in der WNBA mehr verfolgen, einfach weil dieser Name wirklich Star-Power hat in den USA. Das merkt man auch richtig, dass sie einfach ein richtiges Zugfeld ist. Und ich freue mich einfach, sie dann zukünftig auch in der W zu sehen.
Ja, habe ich tatsächlich auch nur am Rande mitbekommen. Ich habe einmal kurz das Draftboard gesehen heute Morgen. Aber ich habe auch fairerweise da jetzt im Vorfeld nicht so sonderlich viel Zeit rein investiert, mich da reinzudenken. Also klar war Caitlin Clark da irgendwo sehr präsent. Was man ja auch mitkriegt, was für krasse Quoten, die das NCAA Final Four hatte, vor allem bei den Frauen, was ja auch absolut auf ihr zurückzuführen ist. Was mich ein bisschen überrascht hat, oder ein Name, den hatte ich eigentlich auch immer auf dem Schirm, dass der so irgendwo in den Top 3 rumspielen müsste, war der von Angel Reese von LSU, über die Shaq ja auch mal gesagt hat, sie ist eigentlich die größte LSU-Legende aller Zeiten, wo er sich selbst ja auch sehr klein geredet hat tatsächlich. Die ist, glaube ich, irgendwie an 7 oder 8 oder so erst gegangen. Da war ich, wie gesagt, ein bisschen überrascht, aber ich habe jetzt noch nicht die allermeiste Ahnung. Also vielleicht war das auch in Expertenkreisen bekannt, dass die nicht ganz vorne dabei sein wird. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, es war halt ein Name, den ich auch so ein bisschen präsent hatte, den ich da ja weiter oben vermutet hätte.
Ja, das war auf jeden Fall auch spannend während der Draft. Ich habe mir dann so ziemlich die erste Runde, die ja auch in der WNBA ja deutlich kürzer ist als bei den Männern, habe ich mir dann auch nochmal so quasi im Real Life reingezogen. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt mit Angel Reese. Die ist jetzt dann an 7 nach Chicago gegangen, die zuvor aber auch schon den dritten Pick hatten und da Camila Cardoso gepickt haben. Und das sind beides ja zwei Mädels, die im Frontcourt ordentlich aufräumen. Also die werden krass viele Rebounds sich in der Liga graben. Das haben auch so ziemlich alle so gesagt, ja, die so ja, Experten dazu waren, aber auch so die ganzen Fans waren so, Alter, die Boards gehören uns, die Paint wird dominiert. Deswegen wird das auf jeden Fall echt spannend, was ja in der kommenden WNBA-Saison so ansteht. Ich finde, das ist einfach immer cool, wenn da einfach neue Gesichter auch in die Liga kommen und gerade halt jetzt wirklich mit Caitlin Clark so wahrscheinlich die Spielerin, auf die so ja der größte Hype seit ever einfach ist, weil klar, du hast auch mal eine Sabrina oder so, aber ich glaube wirklich die Star-Power von der Caitlin Clark, da können die wenigsten mithalten. Da muss man wirklich schon einige Jahre jetzt zurückgehen. Auch wenn es natürlich auch in der jüngeren Vergangenheit krasse Namen gab, wie es Aja Wilson oder auch natürlich Brianna Stewart. Aber jetzt so Caitlin Clark auch dann einfach, ja, als ja, so ein Scoring Guard Girl. Ich denke, da wird sie auf jeden Fall auch für einige Freude sorgen. Und deswegen, ja, Shoutout an Indiana. Viel Spaß mit dir. Und ja, dann würde ich sagen, können wir uns langsam dann aber auch den NBA Awards widmen, oder?
Ja, können wir auf jeden Fall. Also das, wenn wir es mal Vorgespräch ging, jetzt natürlich auch ja, knapp 20 Minuten, also auch nochmal deutlich länger, als ich jetzt gedacht hätte. Also ja, Von daher denke ich, können wir da auf jeden Fall reingehen. Was würdest du davon halten, wenn wir mal locker anfangen und mit dem Clutch Player of the Year starten?
Ja, habe ich nicht vorbereitet.
Also nicht. Ich war mir auch sicher, ich habe garantiert irgendein Award vergessen, aber ich bin ganz froh, dass ich den zumindest auf dem Schirm hatte. Ja, gut, dann können wir das ja vielleicht auch relativ kurz halten. Ich habe mich dafür DeMar DeRozan entschieden. Ja, irgendwo natürlich auch ein Fanpick mit Sicherheit. Auf der anderen Seite jemand, der so mit die meisten Clutch-Points in dieser Saison erzielt hat und der halt auch so unfassbar viele Spiele in der letzten Minute für die Bulls entschieden hat. Also ich glaube, wenn er da nicht so Clutch gewesen wäre, dann hätten die noch deutlich weniger Spiele gewonnen, als sie es ja ohnehin schon jetzt hatten. Von daher denke ich, ist er da auf jeden Fall ein valider Pick. Ich habe auch noch über Steph Curry nachgedacht, der glaube ich sogar ein paar Clutch-Points mehr hatte. Aber ihm ist irgendwie immer so ein bisschen das Ding, ich habe so das Gefühl, in den letzten 5 Minuten ist er immer richtig gut, aber sobald es in die letzten 30 Sekunden geht, trifft er irgendwie gar nichts mehr. Und das ist bei DeRozan halt anders, der einige Game-Winner hatte und auch teilweise die Bulls dann komplett alleine mal durch die Overtime getragen hat. Ich denke, da macht man nichts verkehrt, wenn man ihm den Award dieses Jahr dann gibt.
Nee, mit Sicherheit nicht, aber ja, ist halt ein Award, der jetzt natürlich auch erst seit Kurzem eingeführt worden ist. Und deshalb ist er mir tatsächlich in der Vorbereitung durchgerutscht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hattest du den nicht sogar auch letztes Jahr vergessen oder so? Aber ich will dir jetzt nichts Falsches unterstellen, aber ich glaube, das zeigt so ein bisschen, dass dieser Award noch nicht so, sich so eingebrannt hat in unsere Köpfe. Deswegen, ja, ist DeMar DeRozan mit Sicherheit der richtige Pick. Ich würde sagen, ja, es wird eh jetzt spannend, weil ich kann mir gar nicht mal unbedingt vorstellen, dass wir bei vielen Awards groß diskutieren werden. Ich würde sagen, lass uns mit einem starten, der in meinen Augen auch relativ eindeutig ist. Und das wäre der Defensive Player of the Year. Da frage ich dich, Tim, hast du da als Gewinner auch mal wieder Rudy Gobert stehen? Okay, gut. Und es war für dich auch ziemlich eindeutig.
Ja, eigentlich schon. Also es gibt ja auch ein paar Leute, die da auch direkt den Namen eines anderen französischen Centers mal in den Topf geschmissen haben, in Form von Victor Wembanyama, der natürlich auch wirklich brutal performt hat am defensiven Ende, gerade wenn du berücksichtigst, dass er ja noch ein Rookie ist und er auch trotzdem schon die Liga in Blocks angeführt hat. Aber ja, wenn du halt überlegst, dass Minnesota eine der besten Defensiven der Liga dann auch gestellt hat, mit Gobert eben als Anker, was die Spurs jetzt nicht von sich behaupten können. Da hat das dann auch nochmal einen Ausschlag Richtung Gobert gegeben. Und ja, wie es einfach ist, also in der Regular Season ist er da nun mal einfach schon seit Jahren der Top-Defender. Bei dem weißt du einfach, was du kriegst. Und er hat wieder performt, hat auch nicht viele Spiele verpasst. Also ja, schlussendlich relativ klare Sache für mich.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also tatsächlich war Wemby auch der andere Name, den ich noch in Betracht gezogen habe. Aber da hast du jetzt ja auch schon gesagt, das ist einfach nochmal was anderes. Gobert hat halt mit Minnesota die beste Defense der Regular Season gestellt. Ist mit den Timberwolves, hat eine super Regular Season insgesamt gespielt. Sind jetzt auf Platz 3 schlussendlich eingeritten, was natürlich auch richtig gut ist für die Wolves, die ja als Franchise jahrelang chronisch unerfolgreich waren und jetzt sogar mit Homecourt Advantage in die Playoffs zu gehen. Ich denke, da kann sich jeder, der es gut mit den Wolves hält, drauf freuen. Und freut mich auch für Gobert, der ja letztes Jahr direkt nach dem Trade so ein gewisses Down-Year hatte, wo ja viele da durch den Trade noch mehr kritisiert hatten als ohnehin schon, weil der Trade natürlich teuer war. Aber ich denke, jetzt sind die Wolves ungefähr da, wo sie sich schon mal zumindest versprochen haben nach dem Trade, dass sie ziemlich sicher erstmal sich immer für die Playoffs qualifizieren werden. Und wie es halt dann da weitergeht, muss man schauen. Aber ich denke auch, also Gobert war hier der klare Kandidat.
Ja, da sind wir uns einig. Und ich denke, das werden wir beim nächsten Award auch sein, denn ich habe da gerade schon mal einen Namen gedroppt, nämlich den von Victor Wembanyama. Und da würde ich sagen, wenn wir da sowieso gerade schon das Thema aufgemacht haben, können wir auch direkt mit dem Rookie des Jahres weitermachen. Denn auch wenn das vielleicht zu Saisonbeginn nicht so eindeutig aussah, denke ich, muss man sagen, zum Ende der Regular Season war es dann doch eine klare Nummer, wer diesen Award bekommen wird. Ich hatte gerade schon gesagt, Wemby einfach als Rookie schon diese brutale Defense ist absolut einzigartig. Er ist jetzt einfach schon der Spieler gewesen mit den meisten Blocks, mit 3,6 im Schnitt, was auch ein Wert ist, den es so selten gab. Gerade in der modernen NBA ist es einfach so selten geworden, dass jemand über 3 Blocks pro Spiel auflegt und er ist einfach jetzt schon bei 3,6, wo ich auch noch nicht weiß, in welche Richtung das mal gehen soll. Aber das ist natürlich auch bei weitem noch nicht alles. Dazu kann man dann noch seine 21,4 Punkte, 10,6 Rebounds. Absolute Highlight-Maschine auch. Und wenn du dir überlegst, dass dieser Typ mit seinem Körper dann auch noch immer diese irren Dreier trifft, teilweise auch Stepback-Dreier, wo ich heute noch was gelesen habe, dass er die mit über 40% trifft, also sogar noch krasser als James Harden damals, als er mit dem Move die Liga zerstört hat. Ja, es ist komplett wild und ja, ich wäre jetzt sehr überrascht, wenn du da jetzt einen anderen Namen noch aus dem Hut zauberst als Wemby.
Nee, kann ich nicht bringen. Also Chad hat auch eine wahnsinnige Rookie-Season gespielt, also wirklich da auch nochmal Shoutout an der Stelle. Und ganz am Anfang der Regular Season sah es ja auch tatsächlich so ein bisschen mehr aus, als wäre, ja, Wemby, als würde es ihm ein bisschen schwieriger fallen, noch ja, sich an die Liga zu gewöhnen. Und Chad war gefühlt einfach Plug and Play, den hast du da reingesetzt in dieses OKC-Team. Und er war auf jeden Fall auch ein Faktor, warum halt die Thunder dann auch so eine überragende Saison gespielt haben und schlussendlich einfach auch das beste Team der, ja, Western Conference geworden sind. Also das ist natürlich auch krass, dass du das als Team schaffst, was allgemein super jung ist und dann halt zum Beispiel auch noch mit einem Rookie auf der 5 ja, machst. Und deshalb, also wahnsinnig gute Rookie-Class, muss man jetzt zumindest sagen. Also gerade in der Spitze jetzt mit Holmgren und Wemby, die halt vorne weggelaufen sind. Danach kann man sagen, gab es natürlich einen gewissen Downfall. Gerade in Scoot war jetzt einer, der noch nicht so überzeugen wusste in seiner ersten NBA-Saison, aber trotzdem viele, viele spannende Jungs, wie beispielsweise die Thompson Twins auch dabei, Jaime Harkes. Also das waren wirklich, ja, gute Jungs einfach. Aber natürlich hattest du als die beiden Frontrunner von vornherein, hattest du Wemby und Chet. Und ja, da hat sich Wemby einfach nochmal, gerade gegen Ende, nochmal mehr hervorgetan. Und es ist für mich jetzt mittlerweile auch sehr eindeutig, weil Wemby, wenn du ihm zuguckst, es ist einfach wirklich nochmal was ganz anderes. So, klar, Chet ist auch wahnsinnig lang, hat echt gute Skills drauf, aber alleine wie Wemby teilweise dann den Ballvortrag sogar teilweise übernimmt, also das siehst du so einen 2,30 Meter Tower einfach so über die Mittellinie dribbeln, was, wo du dir auch so denkst, kannst du dir vor einigen Jahren hättest du dir das gar nicht vorstellen können. Und dann hat er aber auch sogar noch sicke Moves drauf. Trifft, wie du gesagt hast, auch mal so ein Stepback 3 oder generell auch das Passing von den Typen, finde ich wahnsinnig gut. Also ich glaube, Wemby hat sich auch im Laufe der Regular Season so wahnsinnig entwickelt. Und da kann man sich einfach nur darauf freuen, den Jungen in den nächsten Jahren auch in der Liga zu sehen. Aber gleiches gilt für Chad. Also das muss ich auch sagen, auch nochmal wirklich wahnsinnigen Respekt dafür, dass er seine eigentliche Rookie-Saison verpasst hat, jetzt zurückzukommen oder ja in seine NBA-Karriere zu starten, 82 Spiele zu absolvieren. Das ist auch nochmal krass, dass er wirklich da ja jedes Spiel mitgenommen hat. Das verdient auf jeden Fall auch Respekt. Aber was willst du halt machen, wenn du ein Generational-Talent dann halt gegen dich hast?
Ja, stimmt. Also in den ersten Saisonwochen war es ja wirklich noch ein enges Rennen, wo ich auch erst gedacht habe, Chet hat vielleicht noch die Nase ein bisschen vorne, weil er eben auch ein ganzes Jahr schon irgendwo in diesem NBA-Kosmos drin war. Aber ich fand auch dann, so ab dem Zeitpunkt, als die Spurs dann Wemby auch anders eingesetzt haben, ihn nicht immer noch neben einem richtigen Fünfer aufgestellt haben und ihn halt wirklich dann auch als den zentralen Center eingesetzt haben, da hat es dann, fand ich, so ein bisschen, ja, dann eigentlich den Switch gegeben, wo er dann einfach noch wirklich viel dominanter gewirkt hat. Und ja, ich denke, wir haben ja schon alles gesagt. Also er zeigt, warum Leute in ihm einen potenziellen neuen Goat sehen, auch wenn das natürlich auch sehr hochgegriffen ist. Aber ja, was willst du machen? Er hat halt einfach jetzt Sachen gezeigt, die wir so noch nie zuvor gesehen haben von einem Spieler mit dem Körperbau, den er hat. Dementsprechend, ja, sky's the limit.
Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und ich würde jetzt einfach mal vage behaupten, dass wir wahrscheinlich mit den Awards weitermachen, wo wir uns einig sind. Denn beim Executive of the Year geht meiner Meinung nach nichts über Brad Stevens. Oder das siehst du das anders?
Genauso.
Alles klar. Ich denke, man kann es nochmal kurz zusammenfassen, was Brad Stevens so in der Offseason gemacht hat. Da muss man jetzt natürlich schlussendlich sagen, rückblickend natürlich alles richtig. Dieser Marcus Smart, Kristaps Porzingis, Free Team Trade, der wurde damals kritisch beäugt. Jetzt nach einer Regular Season muss man sagen, war ein voller Erfolg, weil wer ein Team zusammenstellt, was den Osten komplett dominiert, mit 64 Siegen davonläuft, 14 mehr als der Zweitplatzierte, die New York Knicks, holt. Das ist einfach wahnsinnig krass. Und ja, also dieser Smart-Porzingis-Stil war schon extrem gut. Und dann hat er ja auch einfach noch sehr, sehr clever dann Jrue Holiday abgestaubt, den ja die Bucks im Zuge des Damian Lillard-Deals nach Portland geschickt haben. Und auch da hat Brad Stevens dann, ja, den perfekten Zeitpunkt abgewartet, hat zugeschlagen und hat sich mit Jrue Holiday auch nochmal verstärkt, der ja jetzt auch nochmal seinen Vertrag verlängert hat. Also auch eine gewisse Langfristigkeit besteht im Team. Porzingis hat ja auch dann nachdem er halt in Boston angekommen ist, nochmal verlängert. Das heißt, so dieser Kern bleibt auch erstmal bestehen. Und da muss man einfach sagen, es ist die mit Abstand beste Starting Five der NBA, die sich die Celtics da zusammengebaut haben. Deswegen, ja, Shoutout an Brad Stevens. Die Boston Celtics sind der Titelfavorit Nummer 1 jetzt auch für die anstehenden Playoffs. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das Team, die wirklich jetzt hohen, hohen Erwartungen dann auch erfüllt.
Ja, dem kann ich auch gar nicht viel hinzufügen. Du hast schon gesagt, mit Porzingis und Holiday hat man zwei Riesentrades gemacht. Holiday auch noch langfristig gebunden, das hast du ja auch schon erwähnt. Dazu hast du ja auch noch gerade zur Trading Deadline den einen oder anderen kleineren Move gemacht, den ich jetzt auch nicht verkehrt fand. Zum Beispiel hast du dir mit Jaden Springer da auch nochmal einen jungen Spieler reingeholt, wo ja auch viele noch ein gewisses Potenzial sehen. Auch den Tillman-Deal fand ich nicht so verkehrt, auch wenn Tillman mich bisher bei den Celtics noch nicht ganz so überzeugt hat. Aber auch das ist halt wieder einer, der nochmal so ein weiteres Element irgendwo so ein bisschen in das Team reinbringt. Einfach nochmal ein Spieler, der vor allem über die Physis kommt unterm Korb, was du vorher jetzt ja nicht hattest. Also ja, bin ich auch mal gespannt, ob der vielleicht auch noch ein etwas größerer Faktor werden könnte in den Playoffs, als es bisher war in den Spielen, die er gemacht hat. Aber ja, alles in allem, da haben wir beide schon gesagt, da führte absolut kein Weg dieses Jahr an Brad Stevens vorbei.
Gut, dann sind wir uns erneut einig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du einen Award raushaust, wo wir uns vielleicht uneinig sind.
Ja, ich bin auch gerade mal am gucken, was man da jetzt als nächstes nehmen kann. Ich würde mal sagen, wir machen mal mit dem Award des Most Improved Players weiter. Da gibt es ja auch jedes Jahr immer so ein bisschen die Diskussion, welchen Ansatz man da wählt. Nimmst du jemanden, der einfach seine Statistiken am krassesten verbessert hat, oder nimmst du einfach jemanden, der den schwierigsten Schritt gemacht hat? Und ich habe mich da jetzt dieses Jahr für Tyrese Maxey entschieden von den 76ers. Er war letztes Jahr schon gut, definitiv. Aber dieses Jahr ist er einfach nochmal einen Riesenschritt gegangen. Musste ja auch zwangsläufig durch die Joel Embiid-Verletzung nochmal mehr Verantwortung für Philly übernehmen. Hat es dabei dann geschafft, das erste Mal All-Star zu werden, seine Punkte von 20 auf 26 zu steigern, genauso wie seine Assists von 3,5 auf 6. Und hat dann eben in dieser Zeit ohne Embiid klar gezeigt, dass er jetzt ja die Nummer 1 auch sein kann, phasenweise. Im Gegensatz zu einem Tobias Harris, dem man das ja vielleicht auch hätte angreifen können, dass er da vielleicht jetzt ein bisschen mehr in die Bresche springen muss. Aber ja, Maxey hat gezeigt, wenn Embiid nicht da ist, ist es mein Team. Und ja, ich habe schon gesagt, also gerade was die Statistiken angeht, hat er sich da nochmal ordentlich verbessert, ist zum ersten Mal All-Star geworden und ist auch definitiv zu Recht mittlerweile einer der besten Guards in der Eastern Conference.
Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Statement. Ist auch ein Case, mit dem ich gut leben kann. Ich habe mich tatsächlich jetzt nicht für Tyrese Maxey entschieden, wäre aber auch bei mir im Kandidatenkreis gewesen. Ich muss sagen, da habe ich mich ein bisschen schwer getan bei dieser Wahl. Denn da gab es jetzt wieder, ja, wie du schon gesagt hast, diese verschiedenen Ansätze. Wen nimmt man da für rein? Maxey jetzt natürlich, kann man auch sagen, hat von all meinen Kandidaten hier den größten Schritt gemacht, halt einfach in diese Rolle als, ja, teilweise ja dann sogar Nummer 1 Guy. Aber ich weiß nicht, bei mir, ihr war so ein bisschen das Ding so, ja, gut, aber irgendwo musste er es ja jetzt auch machen. Natürlich nach dem James Harden Trade schon, war klar, er wird den Ball jetzt viel häufiger in die Hand bekommen, als Playmaker auftreten. Und er hat das Ganze auch gut gemacht, ist ein bisschen ineffizienter geworden, aber ich denke, das kann man ihnen bei der deutlich gesteigerten Rolle auch verzeihen. Aber ja, genau, das denke ich mal, hat er doch ganz gut gemacht. Aber ich habe mich jetzt für einen anderen Kandidaten entschieden. Und zwar war ich da eher bei den Spielern, die nochmal einen Schritt gemacht haben, wo ich es gar nicht mal unbedingt so erwartet hätte. Zum einen wäre da Coby White, der gefühlt eine riesige Comeback-Season geliefert hat. Also auch jemand, der ja teilweise ja jetzt so in den ersten Jahren in der NBA ein bisschen stagniert hat, teilweise so, sich sogar wieder verschlechtert hat im Vergleich zu den davorigen Seasons. Und jetzt auf einmal dann als Starting Point Guard der Bulls. Ja, gut, jetzt natürlich auch keine, oder sein Team jetzt nicht zu irgendwelchen überragenden Leistungen geführt hat, weil es sind halt immer die Chicago Bulls, aber trotzdem für sich selbst einen guten Case gemacht hat. Also das war auch eine Entwicklung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Aber mein Gewinner-Case ist, glaube ich, auch bei vielen so auf der Kandidatenliste, aber wird wahrscheinlich da auch nicht so die Credits bekommen, weil es eher so ein Kandidat ist, wo ich auch sagen würde, eigentlich ist das nicht so dieser Typ, der mir da gefällt, so ein Drittjahresprofi, der nochmal einen größeren, eigentlich logischen Schritt gemacht hat. Aber bei ihm, muss ich sagen, hat es mich dann doch sehr überrascht, weil diese Entwicklung auch gefühlt erst, ja, so zur Hälfte der Regular Season so richtig begonnen hat. Und zwar ist das Jonathan Kuminga von den Golden State Warriors, der ja sogar phasenweise ja noch seinen Frust in der Regular Season geäußert hat, warum ja Coach Kerr ihn nicht mehr einsetzt, dass er frustriert mit seiner Rolle ist. Und danach wurde er dann teilweise ins Starting Lineup befördert und war dann plötzlich der zweitbeste Spieler der Warriors und hat ja auf jeden Fall die guten Ansätze dann noch bestätigen können, hat ja seinen Scoring-Output deutlich gesteigert. Und das war sowas, wo ich gedacht hatte, wow, das ist krass, weil ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass Kuminga diesen Schritt geht, aber er war dann wirklich über Phasen der zweitbeste Warrior und das war extrem nötig, weil ansonsten war der Steph Curry lange Zeit allein auf weiter Flur und dass er dann immer einen Kuminga hatte, hat die Franchise ehrlicherweise so ein bisschen noch am Leben gehalten, weil ich weiß nicht, ob die Warriors es ohne diesen, ja nochmal Entwicklungssprung von Kuminga geschafft hätten, überhaupt in die Play-ins zu kommen.
Ja, das ist auch auf jeden Fall ein sehr berechtigter Punkt, den du da sagst. Die Wichtigkeit von Kuminga dieses Jahr bei den Warriors war tatsächlich enorm und hätte ich auch so nicht erwartet, dass das so eintrifft. Ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, ihn zu nehmen, aber da war halt wegen das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, wieder so diese Entscheidungsfrage, sagst du, ich nehme jetzt jemanden, der den schwierigsten Sprung gemacht hat oder jemanden, der den größten Sprung gemacht hat. Und ja, da habe ich mich dann eben für die Variante des schwierigsten Sprungs entschieden, habe mich dann da ja auf Maxi festgelegt. Aber ja, wenn Kuminga das wird, könnte ich da auch absolut gut mit leben, wäre ich absolut fein mit. Bin ich auch mal sehr gespannt. Du hast ja auch gesagt, er hat jetzt eigentlich erst so zur Mitte der Saison so richtig diese Form gefunden, die wir jetzt dann auch zum Ende von ihm noch gesehen haben. Da bin ich mal gespannt, wie das ist, wenn wir das mal über eine ganze Saison sehen, ob er dann vielleicht sogar auch ein All-Star-Kandidat sein könnte nächstes Jahr. Wäre auch durchaus möglich.
Jeden Fall.
Ist
Also
halt die Frage, ob er das dann auch wieder so umgesetzt bekommt. Ich meine, er hat natürlich auch davon profitiert, dass ein Draymond einige Zeit raus war. Ne? Also, ja, muss man so ein bisschen gucken, aber freut sich auf jeden Fall. Denn der war auch tatsächlich ein Name, der ja der allgemein im Basketball Deutschland ja schon beim Draft so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen kritischer beäugt wurde, dem jetzt auch nicht die allermeisten die ganz große Karriere zugetraut hätten, aber die Entwicklung, die er macht, die, ja, gefällt einem auf jeden Fall.
ja, das stimmt natürlich. Gerade jetzt bei ihm natürlich die Situation, ein Pick vor Franz Wagner ist natürlich für deutsche Fans natürlich dann gerade schwierig. Aber auch in den USA wurde ja viel so gesagt, ja, guck mal, die Warriors, die hatten die Chance auf einen Wagner, der mit Sicherheit auch irgendwann in seiner Karriere nochmal All-Star werden wird. Und ja, Kuminga, der bei denen sah es halt die ersten beiden Jahre gar nicht so aus, als würde das noch, ja, sich groß positiv entwickeln. Gerade auch von Jahr 1 auf 2 ist ja gar kein großer Sprung unbedingt passiert. Und deswegen ist halt dieser Sprung einfach, ja, weil er auch so ein bisschen unerwartet kam, wollte ich den jetzt auch einfach nochmal, ja, Credits dafür geben. Aber natürlich, ich sehe auch voll deinen Case, den du für Maxi gebracht hast. Ist halt wirklich so ein bisschen so eine Grundsatzfrage. Aber ich werde jetzt definitiv nicht groß gegen jemanden, ja, argumentieren, der zum ersten Mal in seiner Karriere All-Star geworden ist und vielleicht sogar noch ein All-NBA-Team erreichen wird.
Ja, denke, da sind wir uns einig. Ist halt die Frage, welchen Ansatz man da so ein bisschen bevorzugt. Aber beide absolut valide und ich denke, mit beiden Picks können wir beide auf jeden Fall auch sehr gut leben. Ja, dann würde ich sagen, kannst du auch direkt mit dem nächsten Award weitermachen, ne?
Ja, dann würde ich sagen, lass uns über den Six-Man diskutieren. Ich denke, da gibt es auch wieder einen größeren Kandidatenkreis, den man ja da zur Verfügung nehmen könnte. Ist auch wieder so ein bisschen die Frage des Ansatzes. Wen nimmt man da? Nimmt man da so diese typischen Scorer von der Bank oder nimmt man da irgendwelche Bigs, die dann immer in die Bresche springen und auch dafür sorgen, dass zum Beispiel die Minuten der Starter gut überbrückt werden oder halt die auch mit den Startern zusammenspielen können, die da halt sehr flexibel sind. Ich muss sagen, ich habe mich da für jemanden entschieden, den ich glaube, ich sogar letztes Jahr auch schon den Award gegeben habe in unseren ja, Award-Pod oder ihn zumindest auch in der Top 3 im Kandidatenkreis hatte, aber er war auf jeden Fall ziemlich sicher dabei und das ist ein Name, den wir zu be ganz Beginn des Pods schon genannt haben, und zwar der gute God of Dank Malik Monk, der mal wieder eine super Rolle von der Bank bei den Sacramento Kings in dieser Saison gespielt hat.
Okay, finde ich spannend. Da war ich mir tatsächlich jetzt auch unsicher, ob wir da denselben Spieler nennen, aber das ist tatsächlich so. Ich habe ihn auch genommen. Ich hatte auch noch überlegt, ob man ihm dann nicht vielleicht auch jemanden wie Naz Reid geben könnte, über den ich auch lange nachgedacht habe. Ich habe mich dann aber letztendlich auch für Malik Monk entschieden. Auch so ein bisschen, ja, was soll ich sagen? Ist wahrscheinlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich ihn auch im letzten Jahr, wenn nicht sogar in den letzten beiden Jahren, auch immer relativ weit vorne schon gesehen hatte und er halt eigentlich auch mal dran ist. Und er ist auch dann wieder einer dieser Namen, die tatsächlich gar kein Spiel gestartet haben. Ich glaube, die Bedingungen für den Awards sind ja, glaube ich, du musst nur 50% von der Bank gekommen sein, was ich irgendwie eigentlich auch ein bisschen Quatsch finde. Aber ja, bei Malik Monk waren es jetzt gar keine Spiele, die er gestartet ist. Finde ich dann auch noch mal ein bisschen, ja, prädestiniert ihn mehr Sixman als in der Suite, bei denen es immerhin noch 14 Spiele waren, was jetzt auch nicht viel ist, aber ne, ich denke, du weißt, was ich meine. Und ja, bei Malik Monk ist ja wirklich immer so, wenn du ihn reinschmeißt, dann weißt du auch, dass er direkt die Firepower bei den Kings hochhält. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass er das Spiel von denen eigentlich komplett verändert, wenn er reinkommt, weil die ja nun mal wirklich von dem Shooting leben. Aber wenn er reinkommt, dann kannst du halt einfach genau da anknüpfen, wo du vorher weitergemacht hast. Bringt nochmal ein bisschen neue Energie da rein. Also ja, ich denke, er ist halt ein Spieler, der immer ein Kandidat ist und es jetzt auch mittlerweile einfach mal verdient hat.
Ja, das denke ich auch. Also gerade einfach, weil er da so konstant über die letzten Jahre war, denke ich, ist das ein Award, den er sich definitiv verdient hat. Ich hatte ihn dann auch mit so einem anderen Kandidaten verglichen, der da auch schon seit Jahren, ja, eigentlich immer ein Case hat, und zwar mit dem guten Norman Powell, der zwar ja doch schon noch mal einiges effizienter war als ne Monk. Nur was ich bei Monk echt unterschätzt finde, dass er auch einfach in seiner Rolle als Playmaker sich gerade jetzt in Sacramento noch mal deutlich gesteigert hat. Also nicht so dieser typische Gunner war, denn im Vorjahr hat er auch schon fast 4 Assists aufgelegt und jetzt hat er sich sogar noch mal gesteigert auf knapp über 5. Und das ist halt auch noch mal eine Qualität, die auf jeden Fall auch gut ist in diesen Sacramento Roster, weil natürlich hast du in der Starting Five dann Jungs wie Fox und Sabonis, die da ja mit ihrem Playmaking glänzen können, aber du brauchst halt auch einfach Jungs von der Bank, die da ihre Mitspieler in Szene setzen können, und deswegen gebe ich da dann auch gerne eher anderen Spielern nochmal so diesen Notch, auch wenn sie da vielleicht dann in anderen Punkten ein bisschen hinterherhängen. Aber ja, natürlich auch dieser Punkt mit den gestarteten Spielen ist, finde ich, auch sowas, wo ich dann immer so sage, das war jetzt zum Beispiel bei Bogdan Bogdanovic so, der von den reinen Regularien unter 50% der Spiele gestartet hatte, aber wirklich eine Vielzahl auch schon ja, im Starting-Lineup der Hawks stand. Und deswegen ist er bei mir dann auch so ein bisschen hinten rüber gefallen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, bei mir ist auch so ein bisschen so, ja, eine Art der Herangehensweise, dass ich einfach so diese, ja, Six-Man-Bigs, wie jetzt Naz Reid, Bobby Portis, auch einfach nicht so hoch gewichte. Deswegen werden das wahrscheinlich in meinen persönlichen Awards auch nie unbedingt die Gewinner werden.
Ja, stimmt. Das war ja schon immer so, dass du da ja so einen Bobby Portis halt nie sehen würdest. Aber ja, gut. Ist ja auch immer so ein Award, wo du halt eben einfach verschiedene Ansätze wählen kannst. Ich denke, der Ansatz, der sich da mittlerweile doch weitestgehend etabliert hat, ist eben der mit dem Shooter von der Bank. Und da hat er gerade auch gesagt, da gibt es einige Kandidaten. Monk gönnen wir es jetzt beide auch einfach mal. Von daher, ja. Denke ich, wird er da auch gute Chancen haben. Und da muss ich jetzt gerade mal gucken, welche Awards wir tatsächlich noch offen haben. Denn bei mir steht jetzt tatsächlich nur noch der MVP. Oder habe ich jetzt tatsächlich irgendwas vergessen?
Wir haben den Coach noch nicht ausgezeichnet.
Ah, siehst du, ich wusste doch, dass ich da irgendwas vergessen habe. Ja, zieht sich dann auch mal wieder so durch. Aber ich denke, da werden wir uns auch wieder einig sein. Es ist der Typ, dessen Name ich mir nicht merken kann und den ich auch nicht aussprechen kann. Aber du hast wahrscheinlich auch den von OKC, oder?
Degnold.
Degnold. Heißt er echt Decknold?
Ist in den gängigen Portalen die Aussprache, die ich so immer wieder finde, auch in den Broadcasts und so.
Ja, weiß ja nicht, was
Deswegen,
richtig ist, ne?
ja, aber weil es halt wirklich jeder so macht, denke ich mal, wird das schon passen, weil ich schätze mal, wenn er da irgendwie ein Problem mit hätte er das auch schon angesprochen. Aber
Ja,
das ist
ich.
krass, weil ich hätte jetzt gedacht, dass von deiner Seite wieder, wie die letzten Jahre gefühlt, immer Mike Malone kommt.
Ja, der kommt immer vor der Saison. Ne? Ja, also Lone will ich natürlich auch gern, auf jeden Fall. Aber bei Deck Nord, ich versuche das jetzt mal so zu adaptieren. Ja, ist halt immer wieder so das Ding. Letztes Jahr OKC, glaube ich, Zehnter geworden. Hat es dann aber geschafft in der Saison, wo jetzt man zwar einen Schritt von denen erwartet hat, aber. Ja, er hat es halt einfach hingekriegt, das Team auf Platz 1 zu führen. Und den Sprung von 10 auf 1, den konntest du wirklich nicht erwarten. Aber er hat es halt einfach richtig gut gemacht. Er hat es geschafft, in diesem, ja, eigentlich schon relativ eingespielten Team, was man ja schon hatte, einen Chet Hongo nochmal zu integrieren als Rookie, der auch, ja, was wir vorhin gesagt hatten, direkt da super reingepasst hat, eine super Saison gespielt hat. Und dass er dieses Team einfach auf dieses Niveau gehoben hat. Das ist halt wirklich was, was ich null erwartet habe. Also wären die Nuggets wieder an eins gegangen, dann hätte ich gesagt, ja gut, Karl Malone, du hast wieder einen super Job gemacht, aber irgendwie haben wir das auch alles erwartet. Aber bei Deck Nord war es eben halt gar nicht der Fall. Und da muss ich dann auch die Fanbrille absetzen und sagen, ja, dann gebe ich es doch dem anderen Kollegen.
Ja, stark auf jeden Fall. Aber ich denke, du hast jetzt wirklich schon einen guten Case für Mark Degner gemacht. Also, das ist halt einfach extrem beeindruckend, was der dieses Jahr abgeliefert hat. Und auch wenn man sich so die Games anguckt, wie reif dieses eigentlich noch junge OKC-Team einfach spielt und wie seriös, das war sehr, sehr beeindruckend in der Regular Season. Natürlich ist die Frage, inwieweit das dann auf die Playoffs übertragbar ist. Aber ich muss wirklich sagen, also was OKC da in dieser Regular Season abgeliefert hat, war extrem beeindruckend. Wie gesagt, einfach als eines der jüngsten Teams der Liga, sich den First Seed zu sichern, ist eine Wahnsinnsleistung. Und Spoiler auf noch den ausstehenden Award, da insgesamt ich sonst niemanden von OKC irgendwie einen Award gegeben hätte, musste jetzt an dieser Stelle dann auch einfach Mark Daigneault den Award als Coach of the Year gewinnen, weil das wäre wirklich, das hätte ich nicht mit mir vereinbaren können, dass jetzt OKC dann quasi ohne Award hier rausgeht.
Ja, das war definitiv ein Spoiler. Ja, aber ich denke, dann haben wir zu dem Kollegen auch eigentlich alles gesagt, sind wir uns auch mal wieder einig. Also haben wir noch einen Award, wo wir mal schauen müssen, ob wir uns auch einig sind. Du hast ja gerade schon mal angedeutet, dass ein gewisser Name, der da in den Kreisen immer genannt wird, es bei dir nicht geschafft hat. Aber wen hast du denn als deinen Most Valuable Player gekürt?
Ja, ich denke, das ist auch klare Einigkeit. Hier muss natürlich erneut der Name Nikola Jokic genannt werden.
Ja, okay, da sind wir uns tatsächlich nochmal einig. Finde ich auch gut, dass du da nicht mit deinem Lieblingsspieler Luka Doncic gehst. Finde ich auch tatsächlich, das habe ich heute auch nochmal so ein bisschen auf Social Media verfolgt. Es gibt da tatsächlich echt viele Mavs-Fans, die sich da so ein bisschen aufregen, dass bei den bisher, nennen wir es mal, geleakten Votes Luka wirklich nicht sonderlich gut abschneidet. Wo dann oft so ein Kommentar kommt, wie, ja, was hätte Luka denn noch mehr machen können? Aber es. Mir hat einfach so ein bisschen auch fehlt beim Luka MVP-Case, ist halt wirklich die Platzierung. Klar hat er eine brutale Saison gespielt, auch seine bisher beste, sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Aber wenn du es dann trotzdem nicht schaffst, mit deinem Team dir einen Heimvorteil zu erkämpfen, dann finde ich es halt auch einfach schwierig, dir da den MVP zu geben. Vor allem, wenn du dann eben noch einen Konkurrent mit Nikola Jokic hast, der einfach wieder in seiner eigenen Liga spielt, effizient ist bis zum geht nicht mehr. Sich gefühlt nicht mehr wirklich anstrengen muss, um die Liga zu dominieren und einfach immer wieder konstanter seine Leistung bringt. Ja, da wird es dann halt einfach schwer, wenn die Nuggets dann da auch nochmal deutlich mehr Spiele gewinnen. Von daher, ja, ich denke, es wird das dritte Mal in 4 Jahren auch auf Nikola Jokic hinauslaufen.
Ja, ich denke, da spricht einfach nichts gegen. Also halt die beiden Kandidaten, die da noch im Ansatz mit Jokic konkurrieren, sind halt eben Shai Gilgeous-Alexander von OKC und halt Luka. Embiid halt leider aufgrund der Verletzung raus gewesen. Sonst wäre es wirklich ein spannendes Battle auch zwischen ihn und Jokic geworden. Aber das ist halt einfach, da kann man auch als Fanboy, so sehr kann man die Brille gar nicht aufhaben, um halt da nicht Jokic seine Flowers zu geben. Du hast schon gesagt, mit was für einer Leichtigkeit er das macht. So, er sieht halt auch wirklich einfach so aus, als würde er sich gar nicht groß anstrengen. Und trotzdem legt er dann diese geisteskranken Zahlen auf, führt Denver jetzt Jahr für Jahr eigentlich immer sicher zu einer Top-Platzierung. Also Homecourt ist eigentlich auch gesichert, solange da alle halbwegs fit sind. Und das ist halt auch einfach eine Wahnsinnsleistung, weil er spielt halt ebenso im krass umkämpften Westen, wie halt eben jetzt Shay oder Luca. Und da muss man jetzt auch so ein bisschen sagen, Luca hat halt auch so ein bisschen das Problem, dass bei den Mavs immer viel während der Saison so geregelt ist. Jetzt auch in dieser Saison ist er, finde ich, schwieriger reingekommen. Und dann hat er jetzt natürlich gegen Ende nochmal richtig auf die Tube gedrückt, weswegen, denke ich, auch viele sagen, ey, guckt euch diesen Schlussspurt von Luca an. Es ist Wahnsinn, wie er die Mavs aus den Play-Ins jetzt noch auf Rang 5 gehievt hat, zusammen mit Kyrie. Und natürlich, Luca hat auch eine Wahnsinnssaison gespielt. Wie du schon gesagt hast, die beste seiner Karriere, ist Topscorer der Liga. Und deswegen, es ist schon wirklich absurd, auf was für ein hohen Niveau wir halt mittlerweile diese MVP-Diskussion haben, wie sich das auch in den letzten Jahren entwickelt hat, dass man da jetzt multiple Spieler hat, die 30 Punkte plus auflegen und dazu noch ganz andere krasse Statistiken hinzaubern. Aber ja, bei Jokic ist es halt, er ist halt einfach nochmal diesen Ticken besser und das kann ich auch einfach nicht abstreiten. Von daher, ja, wie du schon gesagt hast, zum dritten Mal in 4 Jahren geht der Award an Jokic und dann bin ich halt jetzt einfach gespannt, wie das sich in den nächsten Jahren so entwickelt, weil eigentlich hat Jokic noch genug gute Jahre im Tank, würde ich vermuten, aber da kann ich mir noch vorstellen, dass nach diesem MVP-Titel dann da vielleicht auch so ein bisschen diese Voters Fatigue eintritt und dann die Leute sagen, ja komm, jetzt muss mal wieder wer anders gewinnen, aber ja, aufgrund seiner Leistung hat er sich den Titel einfach verdient und ich denke, das wird auch noch eine Weile so bleiben.
Was ich auch bei Jokic ziemlich cool finde, ist immer, ja, wenn Spieler darauf angesprochen werden, wie sie zu dem MVP-Award stehen, dann ist halt ganz oft so, dass Spieler sagen, ja, soll halt irgendwo der Beste kriegen, aber ich hätte ihn ja schon ganz gerne, oder zumindest so ein bisschen in die Richtung. Jokic hat vor so ein paar Tagen noch gesagt, ja, also es gibt halt schon viele gute Leute hier in der Liga und ich würde es auch so ziemlich jedem gönnen. Also ich brauche den jetzt nicht so unbedingt, ne? So wieder so diese typische Jokic-Bescheidenheit. Finde ich auch ganz cool. Da hat es ja schon auch das komplette Gegenteil oder gegenteilige Beispiel gegeben mit Embiid letztes Jahr, der gesagt hat, ja, ich muss aber langsam mal. Also von daher, ja, finde ich das auch ganz cool, wie er dazu steht. Ist halt echt krass, also würde er ihn nicht gewinnen, es würde ihn natürlich gar nicht jucken. Ne? So ein Luca wird wahrscheinlich schon denken, ja, weiß ich nicht, was ich noch machen muss, um den zu kriegen. Und bei Jokic ist er so, ja, kriege ich ihn halt wieder, ne? Was willst du machen?
Ja gut, wenn du natürlich auch schon 2 davon im Kabinett stehen hast, siehst du das Ganze, glaube ich, auch nochmal entspannter. Aber Jokic war ja auch von vornherein da schon immer sehr gechillt, aber dass solche Sätze jetzt natürlich noch mal leichter von den Lippen gehen, wenn du da schon genügend Trophäen gesammelt hast, auch noch mal ja ein Championship-Ring und ein Finals-MVP bei dir stehen hast, ich glaube, das ist dann auch schon noch ein Faktor, aber sowohl Shay als auch Luca wirken zumindest nicht ganz so verzweifelt wie in Embiid letztes Jahr, weil das war ja gefühlt ja, wirklich ja, schon ein Betteln, stimmt, was der gemacht hat, was halt auch wieder in der Diskussion zwischen den beiden definitiv auch einer der Punkte ist, warum ich sagen würde, ich wäre bei der Diskussion immer in Team Jokic, weil einfach der Sympathiefaktor auch da einen riesen Ausschlag bei mir macht, das kann ich mich nicht von absprechen.
Ja, es geht mir genauso und es ist auch gar nicht mehr unbedingt die Nuggets-Fanbrille dabei, sondern halt einfach, wie ich schon gesagt habe, ein Typ, der halt sagt, ja, ich mache halt so, was ich kann, und einer, der sagt, ja, ey, also, ihr müsst aber, ne, weil, was soll ich machen? Aber, ja, gut. Ich denke, da war auch genug zugesagt und, ja, dann wären wir tatsächlich durch mit den Awards. Krass, ging tatsächlich ja, sehr richtig schnell, ne?
Ja, sehr krass, aber ich hatte schon fast gedacht, dass wir uns da ziemlich einig sein werden. Hatten jetzt nur 2 Abweichungen insgesamt und, ja, von daher, ich denke, das war jetzt auch ganz gut, so ein kürzerer Start wieder mal zu haben in das Podcast-Comeback, eins der vielen Comebacks, die wir schon hatten. Also wir sind wirklich die Kings of Comebacks. Also ich hoffe, es wird jetzt wieder ein bisschen dauern, bis das nächste erfolgt, aber schauen wir einfach mal. Ich denke, das war jetzt erstmal wieder ein ganz runder Einstieg in die Sache und wie gesagt, wir wollen uns auf jeden Fall zu den Playoffs nochmal melden und dann, ja, die Episode wird, denke ich, dann auch wieder ein bisschen länger sein. Heute dann mal wieder in einer etwas ungewohnten Länge, aber ist, denke ich, auch nicht verkehrt.
Nee, also ne, wenn wir schon mal wieder zurückkommen, dann vielleicht auch mal was mit was Ungewöhnlichem, nämlich in dem Fall mit einer kürzeren Folge, wie du auch schon gesagt hast. Ich denke, die nächste Folge, wenn es da Richtung Playoffs geht, die bietet dann natürlich auch das Potenzial, dass es ja deutlich länger wird und das wird es mit Sicherheit auch. Von daher, ja, so als Aufgalopp, denke ich, ist das auf jeden Fall ganz vernünftig, wie wir es heute gemacht haben. Die Zuhörer können sich mal wieder an unsere Stimmen gewöhnen und werden nicht direkt da komplett mit fremden Reizen überflutet, also das passt schon, denke ich.
Ja, denke ich auch. Und ich möchte jetzt zum Ende des Pods nochmal einen kurzen Shoutout aussprechen. Und zwar nehme ich das erste Mal den Podcast unter Beobachtung auf, denn meine Freundin liegt hier vor mir im Bett. Und deshalb, ja, die war jetzt hier dabei, hat sich das Ganze angehört, wie ich hier mit dir quatsche, was ja auch eine spannende Sichtweise sein muss, dass sie die ganze Zeit jetzt bislang nur meine Takes gehört hat und deine Stimme jetzt noch gar nicht gehört hat. Ist, denke ich, auch mal ganz spannend, aber sie hat hier keinen Mucks von sich gegeben, war hier ganz ruhig und lächelt mich gerade an. Deshalb Shoutout an der Stelle und ich bin gespannt, wie das dann wird, wenn sie den Podcast nochmal hört und dann auch deine Takes zu hören bekommt.
Ne, wird sie sich wahrscheinlich direkt erstmal denken, was labert der eigentlich für eine Scheiße da auf der anderen Seite? Aber ja, keine Ahnung. Gebt mir da gerne Feedback, wie das ausgefallen ist. Aber auch Shoutout von meiner Seite an der Stelle, das soll auch nicht untergehen. Ja, kann man mal so machen, ne?
Ja, würde ich sagen. Gut, Tim, dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft und dann würde ich sagen, hören wir uns zur Playoff-Preview wieder, ne?
Hören wir uns zur Playoff-Preview wieder. Genauso sieht's aus.
Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, haut rein.